Ja, Ehe, das letzte große Abenteuer, so ist das Thema für heute überschrieben. Und wenn man den Clip gesehen hat, dann hat man etwas von diesem Abenteuer mitbekommen. Ich begrüße ganz herzlich zum Ehe-Talk die Andrea Ruhoff und den Georg Ruhoff. Ihr seid seit vielen Jahren, fast so lange wie ihr verheiratet seid, Mitglied dieser Gemeinde, an verschiedenen Stellen engagiert auch, unter anderem im Eheteam auch dabei. Dazu kommen wir später nochmal kurz. Letztes Jahr habt ihr silberne Hochzeit gefeiert. Nochmal herzlichen Glückwunsch, nachträglich, zu 25 Jahren. Ihr habt also schon so ein paar Etappen in diesem Abenteuer hinter euch. Wenn ihr an den Clip nochmal kurz denkt, was erkennt ihr für typische Szenen einer Ehe?
Sagen wir mal so. Also mich hat am meisten bewegt, als diesem Höhlenmann zum Schluss sein Werkzeug kaputt gegangen ist und wir da fürchterlich traurig drüber waren. Letztendlich ist aber aus dem kaputten Werkzeug dann was Gutes entstanden, also irgendwas Gemeinsames.
Ja, für mich, ich bin die Frau, ich schreie, ich glaube, ich habe dir noch nie was nachgeschmissen, aber mit Worten kann man ja auch werfen. Und Georg kommt dann am Schluss und verteidigt mich, rettet mich. Und die Krönung ist natürlich, wenn er mir einen Klunker bringt. Also es muss nicht unbedingt ein Klunker sein. Manche von euch wissen ja, dass Georg mir jeden Morgen Kaffee bringt ans Bett. Das ist so ein Klunker für mich.
Das ist so ein strahlender Diamant am Morgen, so ein Kaffee.
Genau.
Ja. Cool. In ihrem Buch über Ehe haben Bill und Lynn Heibels einen Satz geschrieben, wo sie sagen, sie beschreiben ihre Ehe als eine Achterbahnromanze. Ich lese mal kurz eine Szene vor. Es klingt unwahrscheinlich, doch seit wir uns mit 17 kennengelernt haben, schwankt unsere Beziehung zwischen zwei Extremen. Unsere Höhen waren herrlich, unsere Tiefen schrecklich. Wenn es uns gut ging, dachten wir, es hätte uns nichts Besseres passieren können, als den anderen kennengelernt zu haben. Wenn es uns schlecht ging, bereuten wir, dass unsere Wege sich gekreuzt hatten. Könnt ihr euch in dieser Überschrift von der Achterbahnromanze wiederfinden? Oder welche Überschrift würdet ihr über eure 26 Jahre setzen?
Er lässt mir den Vortritt. Gemeinsam durch Höhen und Tiefen, gemeinsam letztendlich das Leben meistern, würde ich sagen.
Also Achterbahn, ja. Es war auch von einer Achterbahnromanze die Sprache. Mir fällt dazu so spontan ein, wenn man am Anfang von der Achterbahn hochfährt, das ist ja richtig schön, gell? Da lehnt man sich zurück und genießt den Himmel und da geht alles nach oben. Aber dann oben, dann geht's los und dann der freie Fall und dann kommt's einem hoch. Und wenn man das dann noch im Dunkeln macht, dann kann so eine Achterbahn ganz schön eckig und kantig werden. Manche wollten dann am liebsten aussteigen. Aber das ist, glaube ich, nicht gut angebracht in so einer Achterbahn. Und ja, also Ehe ist echt eine Achterbahn. Da geht es wirklich auf und dann hat man es gut, aber dann möchte man am liebsten aussteigen manchmal.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich finde es spannend, wenn es interessant ist und herausfordernd, erlebnisreich. Aber so die Talfahrten, genau, das können Georg ohne mich machen.
Okay, lass uns einsteigen in die Achterbahn und ein bisschen in eure Geschichte reinschauen. Wenn ihr mal ganz an den Anfang zurückgeht, würdet ihr sagen, ihr wart top vorbereitet auf das, was da auf euch zukommt, auf dieses Abenteuer, auf diese Achterbahnfahrt?
Nee, wir waren nicht top vorbereitet. Wir waren verliebt bis über beide Ohren und ja, es gibt ja nichts. Wir schaffen das, das ist ja unser Vorhaben. Was für mich gut war, wir hatten ja keine ganz einfache Situation. Ich bin ja abgehauen, als Georg mich gefragt hat. Ich habe gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt für eine Bibelschule. Jetzt oder nie. Und in der Zeit, wir hatten immer Kontakt, habe ich dann die Bibel hoch und runter gelesen und habe gedacht, ich weiß es nicht, ich kann Georg nicht heiraten. Und andererseits war aber da schon einfach die Liebe für ihn da, das Verliebtsein. Und dann habe ich mit Gott einen Deal gemacht, einen Vlies ausgelegt und habe so ein paar Bedingungen genannt, dafür gebetet. Und als das dann alles eingetroffen ist, wird zu lange führen, konnte ich dann Ja sagen.
Ja, das mit der Achterbahn. Also ich habe ja diese Achterbahn zweimal gemacht. Ne? ich war in erster Ehe verheiratet, hatte drei Kinder und war dann auf einmal vor den Scherben dieser Ehe gestanden. Im Einzelnen das auszuführen, das würde jetzt zu weit führen. Aber eines der Fliese, die die Andrea ausgelegt hatte, war ja, dass ich auf jeden Fall für die drei Kinder das Sorgerecht bekomme. Frage noch nach der Vorbereitung.
War wahrscheinlich dann auch nicht so viel Zeit, sich vorzubereiten. Das ging ja dann alles relativ
Das ging plötzlich. Ziemlich ratzfatz. Aber ich muss dazu sagen, ich war dann in der Zwischenzeit auch immer in Seelsorge. Habe das also in Anspruch genommen. Ich muss im Nachhinein sagen, diese Seelsorge war gut und sie war balsam für die Seele. Ich bin wie so geheilt worden dadurch. Aber eine Vorbereitung auf das, was dann kommen würde, war es nicht. Also aus meiner heutigen Erfahrung mit dem alles, was wir in der Zwischenzeit gemeinsam auch lernen durften, muss ich sagen, da hätte ich noch mehr machen müssen damals. Aufarbeiten und mal wirklich gucken, was ist denn da in der Vergangenheit gelaufen und so weiter. Da war ich nicht gut vorbereitet. Aber ich hatte mehr Erfahrungen als vorher. Deswegen war es vielleicht ganz gut.
Ja. Ihr habt das dann, seid dann gestartet in eure Ehe hinein und habt dann irgendwann die Entscheidung getroffen, diese Vorbereitung, die ist so lala gelaufen und wir füttern da jetzt mal nochmal ein bisschen nach. Habt eine Entscheidung getroffen, einen Ehekurs dann zu besuchen. Wie kam es zu dem Entschluss? Wart ihr beide fröhlich dabei und habt euch gefreut auf diesen Ehekurs? Oder war vielleicht einer die treibende Kraft?
Also wir haben uns da nicht freiwillig entschieden, sondern das war dann so, wir haben nach 3 Jahren unserer Ehe angefangen zu bauen und wir haben ganz viel selber gemacht in unserem Haus und ich habe ganz bald gemerkt, wir sind beide Schaffer, wir können beide was übernehmen, jeder macht sein Ding, das läuft super gut, unser Haus ist fertig, aber da ist wie kein Leben mehr drin, da fehlt irgendwas. Und in der Zeit wurde hier in der Gemeinde ein Ehekurs vorgestellt mit 8 Folgeabende und da habe ich beschlossen, da melden wir uns an, beziehungsweise ich melde uns an.
Das ist auch so ein typisches Phänomen, kann man sagen, oder?
Ja, ich würde schon sagen, also was wir erleben in unserer Beratungsarbeit und wenn Ehepaare kommen, sind in aller Regel sind es die Frauen, die den ersten Schritt tun, wobei die Ausnahme auch schon mal die Regel bestätigt. Aber es ist tatsächlich so, dass üblicherweise die Frauen den ersten Schritt tun.
Also Mann wird angemeldet, sozusagen.
Ja, ich habe mich durchaus angemeldet gefühlt.
Okay. War das denn in Ordnung für dich? Oder wie hast du es ihm dann überhaupt beigebracht, dass er jetzt da irgendwie, du Schatz, wir haben was Schönes vor? Oder?
Nee.
In dieser Phase, da war ich schon ziemlich frustriert. Da war ich so die Frau, die schreiende Frau, die nörgelnde, die wusste, was Georg alles nicht leistet, was er nicht macht, dass er zu spät kommt. Und immer mal wieder hatte ich ihm in der Zeit schon gesagt, du, wenn du heute Abend nach Hause kommst und es ändert sich nichts, dann stehen deine Koffer vor der Tür. Also das war für mich schon Alarmstufe rot, weil ich mir so Ehe und Beziehung nicht vorgestellt hatte.
Okay.
Und ich hatte so immer das Gefühl, ich tue doch alles, gell? Also die Bauphase, die war dann wirklich kritisch. Wir waren gemeinsam auf dem Bau so bis 18, 19 Uhr und dann ist Andrea nach Hause gefahren, hat dann Kinder versorgt und gewaschen und gekocht. Und ich bin dann noch bis 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr auf dem Bau gewesen und dann kam ich heim, habe gegessen und das war's dann.
Also da war schon ordentlich Druck auch dahinter. Ja. Also es war auch eine tiefe Not da, die dich dann auch bewogen hat, euch dort anzumelden. Inwieweit hat euch dieser Kurs dann geholfen? Was waren da so Erkenntnisse für euch, die euch da nach vorne gebracht haben?
Also für mich war so ein entscheidender Kick eine mathematische Formel. Und zwar, also Männer sind ja eher ein bisschen logisch, also ich bin eher ein bisschen logisch, vielleicht die meisten manche Männer auch, aber da gibt es diese herrliche Formel 1 plus 1 gleich 2. Das kann jeder nachvollziehen, das lernt man so relativ früh schon in der Schule. Und ja, das ist dann wie so eine Verdoppelung. Aber als ich dann kapiert habe, dass das mehr ist als nur eine Verdoppelung, das 1 plus 1 ist nämlich nicht gleich 2, sondern das ist gleich ein Wir. Also das gibt was Neues. Ich habe mir das immer so bildlich vorgestellt, 1 plus 1 gleich wie eine Kugel. Also etwas Größeres, was Neues, was Schönes, was noch nicht da war. Und das hat mir dann weitergeholfen, weil durch eine simple Ergänzung, 1 plus 1 gleich 2, dann kann ich auch alleine bleiben, dann ist 1 gleich 1 auch gut. Aber das ist mehr, viel mehr.
Was für mich in der Zeit wichtig war oder wichtig geworden ist und für mich eine Bestätigung war, es ist notwendig, eine gute Kommunikation zu haben. Und da war unter anderem ein Thema auch faires Streiten. Und wir mussten da einfach auch feststellen, beziehungsweise da habe ich das erste Mal erfahren, dass Georg in seiner Herkunftsfamilie keinen einzigen Streit mitgekriegt hat. Und bei uns, da sind so richtig die Fetzen geflogen. Bei uns war so das Motto, jedes Gewitter heilt die Luft. Ja, es gibt danach wieder Luft, man kann durchatmen, die Sonne scheint wieder. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, das, was wir zu Hause gewohnt sind, praktizieren wir. Ich habe da dann immer mal wieder Gewitterstimmung fabriziert, weil ich glaubte, hey, dann der muss mir doch mal sagen, was er denkt, was er will, was er meint. Ich brauche Reibung. Ich muss ihn spüren.
Vielleicht auch noch ein Satz von mir dazu. Ist tatsächlich so, dass sich meine Eltern nie gestritten haben. Ja? Also mit meinem Bruder habe ich mich ordentlich gezofft, wie sich das gehört so unter Brüdern. Hatte auch noch eine kleine Schwester mit 5 Jahre jünger. Mit der konnte man nicht so zoffen, die war einfach von vornherein schon unterlegen. Ja, es tut mir leid heute. Also ich habe mich bei meiner Schwester wirklich schon entschuldigt. Bei meinem Bruder brauchte ich das nicht, wir waren immer so ungefähr gleich stark. Ich war kräftiger, er schneller, da gab es dann equal. Das war gut so. Aber mit den Eltern gab es nie Zoff. Und wenn wir uns gestritten haben als Brüder, dann haben wir immer so vermittelt bekommen von den Eltern, Streit ist was Böses. Streit ist unbiblisch und das geht gar nicht. Also wir müssen jeden Streit vermeiden. Und es geht schon gar nicht, dass also die Nachbarschaft mitkriegt, wenn man verstritten wäre. Also es wäre ja unmöglich. Was für ein Bild gibt man da nach außen ab? Und da musste ich ja viel später lernen, dass Streit total biblisch ist, also dass es einen vorwärts bringt, dass es das gegenseitige das Profil auch schärft und auch letztendlich dafür da ist, um gemeinsam was Neues zu erreichen, was man alleine noch nicht mal im Auge gehabt hätte.
Das war dann sicher ein Prozess, wo ihr lernen musstet, miteinander zu streiten. Was habt ihr da für euch entdeckt? Was ist wichtig geworden? So, was habt ihr für Regeln vielleicht auch, wenn ihr miteinander streitet? Also ich bin auch eher so ein Harmonietyp. Für mich bräuchte es auch gar nicht so
mit dem Streiten. Ich kann das auch noch mal beibringen.
Also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen verheiratet. Ich weiß auch, dass es ohne Streit nicht geht. Leider. Aber was habt ihr für euch entdeckt einfach, dass es, ja, wie streitet man so, dass es wirklich dann in der Reibung auch was Gutes, Neues entstehen kann?
Also streiten haben wir viel später, glaube ich, erst gelernt, was für uns wichtig war, überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen. Und eine Sache in dem Ehekurs war, dass wir das Zwiegespräch kennengelernt haben. Zwiegespräch, wo man sich einmal in der Woche so anderthalb Stunden Zeit nimmt und wo man miteinander spricht. Jeder darf dem anderen sagen, was er denkt, was er meint. Und es läuft dann so ab, man macht aus, wie lange der eine spricht, eine Viertelstunde. Und in dieser Viertelstunde hört der andere einfach zu. Er argumentiert nicht, er rechtfertigt nicht, er bringt kein neues Thema auf. Und das hat uns geholfen, überhaupt mal wieder eine Basis zu kriegen, dass jeder sagen konnte, was ist eigentlich in mir, was ist los, was will ich, was brauche ich, wo hast du mich verletzt, wo... Genau, sind wir nicht mehr beieinander. Und über, oder?
Ja, das Zwiegespräch ist natürlich noch ein bisschen mehr als nur das, was man jetzt hier in ein paar Minuten erklären kann. Aber was ganz wichtig ist beim Zwiegespräch, das ist das Verrückte dabei, das ist eigentlich kein Gespräch, sondern einer darf reden. Er kriegt Redezeit, Viertelstunde, und der andere darf nichts sagen. Und ich... Also ihr glaubt gar nicht, wie lang eine Viertelstunde sein kann, wenn man dann reden muss.
Einmal hatte dann Georgs Bedürfnis zu reden. Männer können nämlich reden.
Ja, die können schon reden, aber es fällt am Anfang verflucht schwer. Und das Verrückte an dem Zwiegespräch ist, das ist kein Austausch, sondern das ist im Prinzip eine Selbstoffenbarung. Also ich rede über mich. Man darf also nicht dem anderen Vorwürfe machen. Man darf auch nicht jetzt glauben, jetzt habe ich eine Viertelstunde lang Zeit, damit ich dem anderen sagen kann, wie ich ihn gern hätte. Das funktioniert nicht. Sondern es ist eine Viertelstunde, wo ich über mich rede, wie es mir geht, wie ich das Leben empfinde, wie ich den Partner empfinde. Und da merkt man ganz schnell, wie man immer sofort beim anderen ist, anstatt bei sich selber zu bleiben. Aber das ist eine richtig scharfe Übung. Und es Man muss das auch regelmäßig dann über eine längere Zeit machen, und dann funktioniert das auch.
Ich würde sagen, das ist der Einstieg, in Ich-Botschaften zu reden, auch für eine gute Kommunikation. Und eben, dass der andere reden miteinander heißt, dass wirklich auch einer zuhört, ein guter Hörer ist, aufnimmt, wahrnimmt. Das sind so die Schritte dann auch, zum Richtung faires Streiten, faire Kommunikation. Ich sage, wie ich mich fühle in dem Augenblick. Und genau, ich mache eine Selbstoffenbarung. Ich mache mich praktisch verletzlich. Und der andere hat ja dann auch die Möglichkeit zu sagen, hey, und ich habe es so erlebt. Und dann ist es möglich, je nachdem, gemeinsames Neues zu finden. Wie wollen wir in Zukunft damit umgehen?
Okay, das ist ein Thema, wo die Herkunftsfamilie sicher eine große Rolle spielt. Ich habe das voraussichtlich an ganz vielen verschiedenen Stellen gemerkt. Wenn ihr heute zurückschaut und wenn ihr jetzt auch mit jüngeren Paaren reden würdet, tut ihr ja auch, welche Themen empfehlt ihr denn da anzuschauen, bevor man in so ein Abenteuer startet? Also ihr seid mehr so reingestolpert. Das passiert bestimmt immer noch auch anderen Paaren, dass man so reinstolpert. Aber wenn man die Chance hat, sich vorzubereiten, welche Themen gibt's da, die man sich genauer anschauen sollte?
Also ich würde sagen, als erstes mal die gegenseitigen Herkunftsfamilien. Wenn wir Ehepaare in der Beratung haben, dann fangen wir in der Regel mit der Herkunftsfamilie an. Und am Anfang sage ich immer, ihr werdet merken, oder es wird die erste Stunde nicht vergehen, ohne dass irgendeiner von euch beiden sagt, oh, das habe ich aber noch gar nicht gewusst. Und dann gucken sie mich an und denken, ja, der weiß doch nicht, wir wissen doch eh schon alles. Es vergeht keine halbe Stunde, dann sagt der Erste schon, das habe ich aber gar nicht gewusst. Und dann gucke ich die an und dann kommt schon mal das erste Grinsen bei den die da sind. Und Herkunftsfamilie, das ist sowas von unglaublich bereichernd, wenn man mal weiß, wie es in meiner Herkunftsfamilie zuging, wenn man mal sich selber bewusst macht, wie ist es denn da abgelaufen, und dann den anderen mal reden lässt, wie ist es denn da abgelaufen, und wo man dann sagt, oh, das ist ja total unterschiedlich. Wie kriegen wir denn das unter einen Hut?
Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir dann merken, hey, wir sind so unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Prägungen erlebt und das, was ich erlebt habe, das ist ja mein Normal. Hier sitzen jetzt 300 Normalos, gell? Jeder hat sein Bild, wie geht Leben, wie tickt Leben, weil das habe ich in meiner Familie erlebt, mitbekommen. Und dann auch zu merken, was glaube ich zum Beispiel auch, und das musste ich dann echt auch durchbuchstabieren, was habe ich für ein Bild in mir aufgenommen, was heißt Ehe, vor allem was heißt Ehepartner, was hat der für mich, was hat der für Aufgaben für mich? Der ist für mein Glück zuständig. Also das musste ich dann irgendwann hinter mir lassen und sagen, nee, für mein Glück und für meine Zufriedenheit bin ich zuständig. Aber das brauchte echt auch einen Prozess. Und ich glaube, das würde ich sagen, schaut an, wie bin ich geworden, was nehme ich mit, was habe ich so im Reisegepäck, wo habe ich vielleicht auch Verletzungen, Kränkungen, Mangel erlebt, wo ich glaube, der Partner soll mir meinen Mangel füllen.
Ist ja heute auch oft so, dass man einfach sich das Glück in der Partnerschaft sucht und die Partnerschaft oder der andere soll mich glücklich machen. Geht es auf, die Formel?
Genau. Ach, ob die aufgeht? Nee, die geht nicht auf. Weil da ist jeder Partner, ob Mann, ob Frau, einfach absolut überfordert. Das kann nicht gut gehen.
Also wenn ich vom anderen mein Glück erwarte, dann gehe ich ja davon aus, dass der andere verantwortlich dafür ist, dass es mir gut geht. Aber wenn der das nicht leisten kann, vielleicht auch manchmal nicht will, ja, wer hat denn dann das Problem? Also, dann habe ich das Problem, weil dann werde ich ja nicht glücklich. Und deswegen habe ich schon eine Eigenverantwortung, was das angeht.
Ihr habt gesagt, dass ihr gemeinsam gute, glückliche Zeiten braucht, trotzdem, auch wenn der andere einen nicht glücklich macht. Ihr braucht diese Überlappungen, diese Zeiten, wo ihr Gemeinsamkeiten miteinander teilt. Was sind für euch so gute Zeiten? Was habt ihr da für euch entdeckt?
Also zuerst müssen wir mal nachschauen, wo haben wir Gemeinsamkeiten? Da eignet sich eine Charakterstrukturanalyse zum Beispiel, dass man dann rauskriegt, wo haben wir denn so ähnliche Interessen. Es müssen nicht die gleichen sein, sondern ähnliche Interessen. Und dann versucht man rauszufinden, was passt denn zu diesen ähnlichen Interessen an gemeinsamen Aktivitäten. Wir beide zum Beispiel, wir überlappen uns sehr in unseren, ich sag mal, Freiheitsanteilen. Das heißt, wir gehen gerne raus, wir erleben gern was Neues, bereisen auch mal gern andere Länder und ihr wisst ja, dass wir regelmäßig in Südamerika unterwegs sind. Das sind solche Dinge, wo man dann merkt, ha, das ist es, wo wir gemeinsam ticken. Und das baut man dann aus. Und so haben wir zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren dann schon beschlossen, wir müssen viel gemeinsam unterwegs sein und zwar zu zweit. Und haben deswegen dann, nachdem wir mit den Kindern und dem Wohnwagen durch waren, haben wir dann gemeinsam ein Wohnmobil gekauft und sind mit diesem Wohnmobil sehr gerne unterwegs. Und da genießen wir dann die Zweisamkeit. Wir arbeiten da auch, wenn wir unterwegs sind. Es kann also sein, dass wir dann gemeinsam da Wochenende unterwegs sind und ein Seminar vorbereiten oder irgend sowas. Das heißt jetzt nicht, dass wir da bloß, ich sag mal, Urlaub machen, sondern auch quasi mit Arbeit verbinden.
Ja, das kann ich bestätigen. Also der Kauf des Wohnmobils war, wir brauchen Zeit für uns, weil in der Phase war ja Georg noch am Arbeiten. Also er arbeitet jetzt auch, aber bei voll 10, 12, 14, 16 Stunden am Tag. Und das war für mich als Beziehungsmensch manchmal, dachte ich, wann habe ich mal was von Georg, wann haben wir mal gemeinsame Zeit? Und das war dann für uns eine ganz gute Lösung, weil dann sitzen wir schon am Jahresanfang, Ende zusammen und blockieren uns die Wochenenden. Da steht dann immer WOMO drin. Und dann diese Termine werden dann echt verteidigt, dass die Zeit wirklich für uns bleibt, dass wir gemeinsame Zeit haben. Und das ist eine super Zeit, einfach weil wir es uns auch so vorgenommen haben und bisher das ganz gut praktizieren, dass wir entweder was Gemeinsames lesen, wir haben ein Buch meistens dabei oder wir haben gemeinsam eine Predigt. Das sind unsere ganz intensiven geistlichen Zeiten auch miteinander.
Und gelernt oder rausgefunden haben wir das zum Beispiel in diesem Ehekurs. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe mit dieser Formel. Da wird das 1 plus 1 auf einmal mehr als 2. Da habe ich einen Mehrwert drin. Mehrwertsteuer.
Das sind die Höhen und dann gibt es die Tiefen. Und ihr habt gesagt, es gibt immer wieder auch heftige Streits. Du hast den Georg mal gedroht, die Koffer vor die Tür zu stellen. Ich erlebe es manchmal so, dass in der Gemeinde wir oft so ein Gemeindegesicht aufziehen. Das ist fröhlich, das ist lächelnd, bei uns ist alles in Ordnung in der Partnerschaft. Was dahinter abgeht, kriegt man oft erst viel zu spät mit. Du hast erzählt im Gespräch, wo wir uns vorbereitet haben, dass eine Freundin dir mal gesagt hat, dass du nie allein geblieben bist mit diesen Dingen, wo, wenn es euch nicht gut gegangen ist. Würdet ihr sagen, das ist ein Prinzip, was einfach hilft, um überhaupt in diesen Tiefen weiter miteinander gehen zu können, diese Tiefen zu überstehen?
Ja, ich würde sagen, dass ich immer wirklich Beziehungen hatte, enge Beziehungen, und ich eben auch Kommunikation für mich ein ganz hoher Wert ist, habe ich mich immer wieder geöffnet, da kein Hehl draus gemacht, dass es bei uns schwierig ist, dass wir auch Differenzen haben, und das war einfach gut. Ich habe zum Beispiel, das war auch eine große Erkenntnis in dem Ehekurs, ich darf mit Freundinnen über meinen Partner reden, aber ich rede so, dass ich ihn da nicht über ihn schlecht herziehe, sondern ich darf mein Leid klagen und miteinander da dann vielleicht auch im Gebet einstehen, was wir gemacht haben. Und es war wirklich gut, da immer Menschen an meiner Seite zu haben, wo ich echt authentisch sein konnte.
Wie ging es dir damit, wenn du mitbekommst, auch Andrea redet über unsere Beziehung mit anderen Menschen?
Also ich wusste ja immer, mit wem sie drüber redet. Und weil ich mit der Person auch ein Vertrauensverhältnis habe, dann war das für mich überhaupt nicht tragisch. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass die Andrea, wenn sie dann von dort zurückkam, dass sie dann aufgeräumter war als vorher. Das hat also schon seine positiven Seiten. Was ich selber auch in Anspruch genommen habe, das heißt, wenn ich schon das Gefühl habe, jetzt geht's drunter und drüber, dann habe ich auch schon Leute eingeladen, Vertrauenspersonen, und dann habe ich gesagt, so, ihr müsst jetzt und sofort kommen, oder du musst jetzt und sofort kommen, hier brennt die Hütte. Und ja, das haben wir 2-3 Mal gemacht, und auch da kann ich sagen, das war gut, so zu handeln, denn das Interessante war, die Hütte hat wohl gebrannt, aber irgendwo hatte ich dann nach dem Gespräch das Gefühl, ich glaube, ich habe die angezündet.
Ja, das kann ich auch bestätigen für uns als Paar, als Ehepaar. Wir haben immer wieder nicht Leute zu uns dann nach Hause eingeladen, aber wir sind oft zu unseren Freunden hingegangen, wenn es gebrannt hat irgendwie. Und in diesem Öffnen, auch reden mit anderen Leuten darüber, da ist wieder ein neues Miteinander, oder ist dies wieder geordnet worden, und wir konnten weiter gemeinsam geradeaus gehen. War nicht immer alles super danach, aber es ging uns viel, viel besser oft, wenn wir mit Freunden angefangen haben zu sprechen darüber, was gerade so los ist. Für euch ist Jesus das Fundament eurer Beziehung. Ihr erlebt in der Paarberatung auch immer wieder, dass Leuten schwerfällt, Jesus so in die Mitte zu nehmen, ganz praktisch auch, wie das konkret aussehen kann. Und da wäre für mich eine Frage an euch auch noch, wie baut ihr denn Jesus in eure Partnerschaft ein?
Wir hatten mal, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, im Hauskreis eine Themenreihe, dass wir unterschiedliche geistliche Zugänge haben. Das gab für uns beide echt auch nochmal so ein Vorhang wegziehen, eine Erleuchtung, weil ich immer glaubte, Georg muss es so machen wie ich. Klar, Prägung. So wie ich es gewohnt bin, so ist es richtig. Und als wir dann gemerkt haben, jeder darf so seins machen, und ich darf dem Georg von meinen Erlebnissen erzählen Und er lässt mich stehen und ich lasse ihn stehen, war da auf einmal nicht mehr so eine Konkurrenz, sondern eher so ein Miteinander, so eine Ergänzung. Wie machen wir's? Wir ganz unterschiedlich. Jeder hat so sein stille Zeitmaterial und wir sitzen morgens, die ist ja mittlerweile, wir sind, die Kinder sind weg, haben wir morgens die Ruhe, jeder sitzt am Esszimmertisch, wir trinken unseren Kaffee und wenn ich den Eindruck habe, ich lese gerade was so Wichtiges, dann sage ich das Georg und dann sage ich, muss mal hören, ich lese dir das jetzt mal vor oder andersrum. Also es ist so fließend, wir haben keine so klare Absprache. Dann, wenn wir unterwegs sind im Wohnmobil, da lesen wir gemeinsam.
Also mein Eindruck ist auch, dadurch, dass jeder wirklich einen anderen geistlichen Zugang hat zu Gott und zu Jesus, da darf das auch jeder auf seine Art und Weise tun. Wichtig ist, dass man mitkriegt, der andere ist geistlich mit am Wachsen. Man muss es nicht unbedingt gemeinsam tun, aber nebeneinander. Also ja, dass man den Eindruck hat, hey, der andere ist auch auf dem Weg. Und das hat uns auch sehr weitergeholfen. Wenn wir viel Zeit haben, dann können wir wirklich gemeinsam wie so einen Gottesdienst machen. Aber unter der Woche kriegen wir das eher nicht hin. Da macht jeder morgens sein Ding und wir tauschen uns, wie gesagt, aus bei Bedarf. Aber da gehen wir eigene, also getrennte Wege, würde ich mal sagen.
Gut, wir können echt da auch sagen, dass wir, wenn Georg sagt, gemeinsam Gottesdienst, wir leben echt auch die Elemente zu Hause. Also wir feiern auch mal miteinander Abendmahl, wir beten füreinander, wir segnen uns, wir... Wenn es dran ist, wenn jemand krank ist, wir beten um Heilung. Also das gehört einfach zu uns, weil wir wissen, Gott ist unsere Mitte. Gott ist das Haar in der Ehe. Absolut. Auf ihn wollen wir schauen mit ihm. Sonst wären wir nicht zusammen. Sonst wären wir nicht mehr zusammen, wenn er nicht für uns eingestanden wäre.
Habt ihr einen Bibeltext, der euch als Paar irgendwie auch eine Richtschnur gibt, so eine Leitlinie dafür, wie ihr als Ehepaar miteinander lebt?
Ja, da haben wir haben ja immer wieder auch in all der Zeit, es war nicht das einzigste Eheseminar, wir haben immer wieder Seminare besucht, weil uns das wichtig war. Und wir hatten ein Eheseminar miteinander, da ging es um Epheser 5, Vers 20. Und das war für uns... das hat nochmal wirklich neue Dimensionen für uns eröffnet. Georg, liest du den mal vor?
Also 21. Ordnet euch einander unter und es bleibt nicht beim 21. Und tut das aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. So hatten wir es ja vorher schon. Ne? Schließlich hat doch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Dann heißt es zum Ausgang noch, doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Und uns ist es ganz wichtig geworden, dass wir nicht bei dem Satz, bei dem Vers 22 stehen bleiben, wo es heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das wurde über viele Jahrhunderte und Jahrtausende so gelehrt. Und dann hat man den Rest völlig unter den Tisch fallen lassen. Weil die Unterordnung von den Frauen hat ja auch noch eine Bedeutung für den Mann. Nämlich der wird dann das Haupt und er trägt Verantwortung. Und die Verantwortung, die geht so weit, dass er bereit ist, für diese Verantwortung auch notfalls zu sterben. Und Männer, darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Also wenn ihr das Haupt sein wollt, dann heißt es unter Umständen aber auch ableben.
Alles zu geben für die Liebste.
Bitte?
Alles zu geben für die Liebste.
Alles zu geben, wirklich alles. Ja. Ja, und hinten raus kommt dann eben, was die Frauen ihren Männern entgegenbringen müssen, nämlich so die Ehrerbietung, Respekt. Das ist, was wir die Männer brauchen. Dummerweise hat Gott uns hier jedem Part die schwierigere Aufgabe gegeben. Also die Männer sollen lieben. Das fällt den Frauen nicht so schwer, habe ich den Eindruck. Das können die vielleicht viel besser als wir Männer. Wir haben die Aufgabe zu lieben bekommen. Aber die Frauen, die vielleicht ein bisschen besser lieben können, denen fällt es in der Regel ein bisschen schwerer, so den Respekt entgegenzubringen. Deswegen, glaube ich, geht meine Frau nicht so gerne auf die Kaffeekränzchen, wenn dann so über die Männer hergezogen wird. Jede Frau versucht, die andere zu übertreffen, wie viel schlechter ihr Mann ist.
Also okay, das ist Männervorstellung. Hallo.
Also, aber was ich sagen will, das ist wirklich, dass Gott uns Menschen, jedem Mann und Frau, das jeweils Schwerere mitgegeben hat zu üben.
Und was ich eben durch den Text, der mir total, das ist für mich wirklich eine Erleuchtung gewesen, ich darf mich meinem Mann unterordnen. Nicht die Frauen ordnen sich überhaupt unter, weil das war für uns oder für mich wirklich auch schwierig. Wir sind unterschiedlich begabt, wir haben unterschiedliche Charakterstrukturen und ich bin jetzt jemand, der eher nach vorne geht und vorwärts gehen will, was erreichen möchte. Und jetzt soll ich mich unterordnen, immer warten, letztendlich, bis Georg dann auch mal kommt, ja, überspitzt gesagt. Und ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass ich Dinge mit ihm absprechen darf, dass ich weiß und sage, hey Georg, mach mal so oder so. Und er sagt, lass mich drüber nachdenken, drüber beten und ich sag's dir. Und wenn er dann zu dem Schluss kommt, dann weiß ich, ich ordne mich ihm unter, weil wir das gemeinsam beschlossen haben, aber ich darf vorwärts gehen. Und das ist zum Beispiel auch bei uns im Paraguay-Projekt so, dass ich je nachdem nach vorne gehe, aber weiß, wenn ich da Bibelarbeiten halte oder vorne stehe und lehre, dass ich genau weiß, Georg sitzt vor mir, er betet für mich, ich weiß, er ist mein Schutz, er ist meine Rückenstärke. Und da habe ich null Problem, mich unterzuordnen, ordne ich mich sogar gerne unter. Auch heute Morgen ordne ich mich unter. Ich wollte eigentlich gar nicht hier sitzen. Wir haben im Moment so viel, weil wir demnächst wieder gehen. Und ich habe zum Georg gesagt, das ist ein Unding. Wir haben so viel zum Vorbereiten. Wann sollen wir uns denn mit Manuel treffen? Und er sagte, doch, ich möchte gerne. Ich sehe das für uns, dass es dran ist.
Lasst uns landen langsam. Ich danke euch. Es ist total schön, dass du hier sitzt und dich darauf eingelassen hast. Wir könnten sicher noch eine ganze Weile weiterschwätzen. Ich möchte euch zum Schluss aber gerne nach dem Generalschlüssel für eine gelingende Partnerschaft noch fragen.
Also für unsere Partnerschaft.
Ja, das für euch. Ja.
Das muss jeder letztendlich selber wissen, was ist der Generalschlüssel. Also mein Generalschlüssel, der ist, das habe ich dir ja auch gleich ganz spontan gesagt, liebende Leben aus der Versöhnung, aus der Vergebung. Einfach auch, weil ich wissen darf, der Psalm 103 ist für mich ein ganz wertvoller Psalm, wo steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und weil ich so viel vergeben bekommen habe, ich einfach schuldig geboren bin, mit Mängeln, mit Versagen, habe ich wirklich erleben dürfen, dass ich frei bin, dass ich alle Schuld vergeben bekommen habe. Wie sollte ich da meinem Ehemann nicht vergeben? Und manchmal gehört auch dazu, muss ich mir auch selbst vergeben, wenn ich dann ungehalten, nörglerisch und war. Genau, mein Schlüssel ist liebende Leben aus der Vergebung und Versöhnung.
Ich hatte damals spontan gedacht, raustreten aus dem Nebel, rückwärts gehen, mal einen Schritt und den Nebel von außen betrachten. Man rennt in keinen Nebel rein, den man nicht sieht. Also ich höre immer, dass die Leute sagen, oh, da war ich plötzlich im Nebel. In der Regel sieht man den kommen. Außerhalb des Nebels ist Sonne. Aber mir ist dann noch was Besseres eingefallen. Und zwar den anderen wichtiger nehmen als sich selber. Was heißt das? Wenn das gelingt, dann weiß ich, wenn ich den anderen wichtiger nehme und meine Frau das auch leben kann, dann nimmt sie mich ja wichtig. Ja? Und wenn ich wichtig genommen werde, dann fühle ich mich wertvoll. Und diese Art, sich wertvoll zu fühlen, die ist doch viel angenehmer, als wenn ich mich selber auf den Sockel stellen muss, weil wenn ich mich auf den Sockel stelle, dann kriege ich noch lange keinen Respekt von den anderen. Wenn meine Frau mich auf den Sockel stellt, dann ehrt sie mich dadurch und dann bekomme ich Wert.
Ich danke euch beiden für eure Offenheit, hier mit uns zu teilen, was eure Geschichte ist, was ihr wichtig findet für Ehe und Partnerschaft. Vielen Dank, dass ihr uns so ehrlich und offen mit hineingenommen habt.
Gerne.